Was ist ein Exilio? Ist ein Projekt der deutschen Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Wahrheitskommission in Kolumbien. Wir sind eine Gruppe von hauptsächlich kolumbianischen Menschen, die sich in Deutschland mit dem Ziel zusammengefunden haben, zu einem einzigartigen Prozess und einer einzigartigen Zeit in Kolumbien beizutragen. Dieses Jahr konzentrieren wir uns darauf, Gespräche an die Öffentlichkeit zu bringen, die für die Wahrheitskommission und insbesondere für die Arbeit außerhalb Kolumbiens relevant sind, mit dem Ziel, den bewaffneten Konflikt in Kolumbien und die Menschen, die das Land deswegen verlassen mussten, anzuerkennen. Dies ist unsere erste Folge auf Deutsch, weil wir erkennen, wie wichtig es ist, unsere Lebensgeschichten auch in der Sprache unseres Gastlandes zu kommunizieren und zu erzählen. Auch weil wir glauben, dass es wichtig ist, die Realität in Kolumbien bekannter zu machen, wie auch das Schicksal der Menschen, die Kolumbien und andere Konfliktländer täglich verlassen müssen und sich den Herausforderungen der Migration stellen. Hier oder dort leben, alles zurücklassen? Diese Frage scheint die Migranten ein Leben lang zu verfolgen. Sie geht in der Regel Hand in Hand mit Wehmut. Wenn sie auftaucht, heißen wir sie willkommen. Wir ländern sie, indem wir uns mit anderen treffen, unser Essen zubereiten, unsere Musik hören. Mariana Schmidt schreibt diese Worte im Prolog von Brios, Brechas y Brotes. Wir laden euch in drei Geschichten aus diesem Buch anzuhören und vier kurze Texte, die das Ergebnis des Workshops Wort und Gedanken, die Heilung der Erinnerung sind, der in den Jahren 2021 und 2022 mit kolumbianischen Exilanten und der kolumbianischen Diaspora in Deutschland stattfand. In dem Workshop wurden die Spuren der Vergangenheit geteilt und an der Erinnerung an die Ergebnisse in Kolumbien und im Exil gearbeitet.
Wüster Alltag von Elisabeth López Ríos. Ich erinnere mich, dass ich als Kind den Angriffen der Guerilla in meiner Stadt Piendamó im Cauca ausgesetzt war. Ich nahm den donnernden Lärm der Bomben, die damals gewöhnlich in der kolumbianischen Bank Caja Agraria und in der Polizeistation platziert wurden, fast wie selbstverständlich auf und gewöhnte mich an das ständige Rattern der Gewehrkugeln. Wir sagten immer: Freitag der Guerilla-Offensive oder die Party hat begonnen. Sie stellten den Strom ab und man hörte nur noch die Stiefel und die Schritte der Rebellen. Ich erinnere mich, dass die Lastwagen direkt vor unserem Haus ankamen, die bewaffneten Männer ausstiegen und wir uns unter den Betten versteckten, als ob wir dort sicher wären. Und am nächsten Tag lachten wir über unsere Naivität, uns am falschen Ort zu verstecken und über unser eigenes Missgeschick.
La Delgada, Linea Roja. Am Dienstag, dem 14. Mai 2019. Klopft es an meine Tür, als ich mich gerade mit meiner Tochter zum Mittagessen hinsetze. Als ich die Tür öffne, sehe ich drei Männer, die mich sofort fragen, ob ich die Frau bin, die mit den Bauern an der Landrückgabe arbeitet. Und ich antworte mit Ja. Sie drängen mich mit Gewalt in mein Haus. Ich fühlte einen Knoten in meiner Kehle, eine Kälte in meinem Körper und erstarrte. Ich sah meine Tochter an, die immer noch am Tisch saß, atmete tief durch, schloss die Augen und hörte entsetzt, wie sie mir sagten, sie kämen im Auftrag von Lorenzo Alcantus. Ich öffnete die Augen und fragte, warum sie nach mir suchten, woraufhin einer der Männer mit Akzent der Gegend von Santander auf eine Waffe zeigte, die er im Hosenbund trug. Dann begann er zu sprechen. Bea, Mamita, wir werden es dir erklären. Sie machten mir klar, dass es mir verboten sei, in El Cesar, Magdalena und Bolivar für die Landrückgabe zu arbeiten. Nichts, was in diesen Gebieten passiert, gehe mich etwas an, sei mein Problem oder das von irgendjemand anderem. Ich bin von ihnen identifiziert worden. Er erinnert mich daran, dass eine Kugel hier sehr billig ist. Ich bin vollkommen ohnmächtig. Es geht um mein Leben und es ist mir absolut klar, wer Herr Lorenzo ist. Wenn Sie den Mund halten, geht es Ihnen besser, sagte er, als er ging. Dann waren sie weg.
Fragmente Tres Pintas von Jacoba Buraid. In meiner Familie war die Ehe eher unattraktiv. Man braucht solche privatrechtlichen Verträge nicht. Vor allem, wenn man sich liebt. Es ist besser, wenn ihr einfach zusammenzieht, ohne zu heiraten. Dieser Satz konnte nur von einer Person kommen, die keine Erfahrung mit einer Grenzüberquerung hatte. Mein Studierendenvisum in meinem blauen Pass gab meiner Frau das Recht, mit mir zusammen die Grenze zu überqueren. Für meine Mutter, die aus einer katholischen Familie mit 11 Geschwistern kam, war es ein revolutionärer Akt, nicht zu heiraten. Meiner Großmutter hatte dies viele graue Haare und Peinlichkeiten gekostet. Meine Tat war auch revolutionär, samt Überraschung. Außerdem hatte ich erst geheiratet und danach die Familie in Kolumbien informiert. Pragmatismus würde die Sache für sie verständlicher machen. Bis dahin hatte ich nicht das Bedürfnis gehabt, mich outen zu müssen. Ich lebte schon out, woanders. Ich hatte mein Leben bereits seit 10 Jahren außerhalb des Landes verbracht. Und außerdem war ich mir nicht so sicher, dass ich die scheinbar politisch fortschrittliche Neigung auch im Persönlichen widerspiegeln würde. Es gibt nichts, was tiefer verwurzelt ist als Vorurteile. In London musste ich nicht nachweisen, wie ich mein Studium finanzieren würde, bevor ich mich für einen Master einschreiben konnte. Deshalb war ich dort und nicht in Santa Clarita, Kalifornien, obwohl ich dort angenommen worden war und die Sonne mir sehr gut getan hätte. Als ich in meiner Leopardenmuster-Jeans lächelte, hatte ich die Studiengebühren für das letzte Semester noch nicht bezahlt. Aber ich hatte meine Kunstwerke in der Ausstellung und ich fühlte mich vollständig und siegreich, auch wenn ich nicht wusste, ob ich den Abschluss wegen der ausstehenden Zahlung erhalten würde. Doch das war letztendlich zweitrangig. Ich hatte es geschafft. Ich war weit, weit weg. Zweiter Halt. Einreisekontrolle am Flughafen Pearson. Wir hatten das Flugzeug bei 30 Grad bestiegen. Hier waren es minus 20. Name. Die werden mit der Aussprache durcheinander kommen. Ich sollte lieber meinen zweiten Vornamen sagen. Dann werde ich mich doch noch dazu wie ein neuer Mensch fühlen. Besser nicht. Mein zweiter Vorname funktioniert auch nicht. Nichts zu machen. Name. Ich sagte ihn. Nur den Vornamen. Dann nur den ersten Nachnamen. Erst später verstand ich, dass damit mein vollständiger Name verschwand. Hier herein, bitte. Die Einwanderungsbeamten hier sagen bitte. Nach dem ersten Halt in Miami, wo mein Bruder und ich in einem fensterlosen Raum untergebracht waren, war es eine große Freude zu fühlen, dass ein Uniformierter uns wie Menschen behandelte. Er wusste, dass mein älterer Bruder und ich zusammen unterwegs waren. Zwei, nicht drei, wie wir Kolumbien verlassen hatten. Denn der Antrag meines jüngeren Bruders bei der kanadischen Botschaft war noch nicht angenommen worden. Bei der obligatorischen ärztlichen Untersuchung hatte er angegeben, dass er als Kind ein Asthma gelitten hatte. Bestimmt wollten sie keine zusätzlichen Kosten haben. Sie gaben ihm kein grünes Licht. Für uns zwei schon. Drei von uns waren gegangen. Unterwegs hatten wir einen verloren. Als wir in dem fensterlosen Raum saßen, waren wir zwei und nicht drei. Nachdem ich in Bogotá ein Stipendium für gute schulische Leistung erhalten hatte, war ich davon überzeugt, dass die Zukunft in einem akademischen Beruf lag. Ich hatte nur das erste Semester eines Bachelorstudiums abgeschlossen, bevor ich geflohen bin. Sie waren in die Wohnung eines Paares aus unserem Kollektiv von Umweltschützerfamilien eingebrochen. In Kolumbien wird der Versuch, eine gute kollektive Zukunft zu schaffen, mit Aufruhr verwechselt. Wir sind der Gnade anderer ausgeliefert, beantworten ihre Fragen. Keiner beantwortet unsere Fragen. Sie fragen nach allem, was sie brauchen, um ihre Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen müssen nicht zurückgemeldet werden. So arbeiten die Ämter für Migration. Sie haben keine Verwendung für deine Autonomie. Ihre Aufgabe ist es, Macht auszuüben und zu zweifeln, nach den Lügen zu suchen, so lange zu graben, bis sie die nebulöse Erinnerung finden, die selbst zur Unsicherheit wird. So war es in der Botschaft gewesen, bei der Befragung mit der Frau mit der Brille, die uns eine Ewigkeit lang befragt hatte, zu zweit, zu dritt, einer nach dem anderen, um zu sehen, wo sie das vermeintliche Problem unserer Geschichte finden konnte. Wir zogen die überreichten Winterkleidungsstücke über unsere Kleidung an und in Uniform traten wir unseren letzten Flug an. Diese Kleidungsstücke habe ich nur im ersten Winter getragen. Sobald ich auf der Straße jemanden gesehen habe, der nicht mein Bruder war und die dunkelrot-grün-blaue Jacke trug, habe ich entschieden, dass ich sie ausziehen muss. Ich brauchte kein Zeichen der Bedürftigkeit in Form eines Kleidungsstücks an mir. Das waren wir nicht. Ich entdeckte einen Secondhand-Kleiderladen, bezahlte mit dem Geld, das ich eigentlich für Essen ausgeben sollte, und zog meine Flüchtlingskleidung aus. Auch wenn der Code auf dem gefalteten Papier in meinem Pass meinen CR1-Status beibehielt. CR1, Convention Refugee 1. Gutes Deutsch zu sprechen und zu schreiben, sowie in das bürokratische System einzutreten, war das, worauf ich am meisten Wert gelegt habe, während ich mit der Trauer über die dritte Auswanderung fertig wurde. Dann habe ich das Berufsleben wieder aufgenommen, indem ich mich intensiv darum bemüht habe, mich im intellektuellen Bereich und in einem sinnvollen Job zu platzieren. Ich stellte sicher, dass ich mit den einheimischen Weißen, die die Kultureinrichtungen leiten, die an die Universitäten lehren, die die Entscheidungen treffen, auf gleicher Augenhöhe konkurrieren konnte. Im Gegensatz zu Kanada fängt Deutschland gerade erst an, die Pluralität seiner Bevölkerung zu erkennen. Mit meiner besten Aussprache, den gutturalen R's, den millimetergenauen Pausen zwischen den Wörtern, den lokalen Redewendungen, versuche ich mich akustisch zu verstecken.
El árbol ramificado, Marta Lucía Jara.
Mit mir wurde der letzte Zweig des Stammbaums meiner Eltern, der von mehreren Generationen auf dem Land gepflanzt wurde, abgebrochen. Ich frage mich, wie viele hunderttausende Zweige von dem Baum abbrechen und an anderen Orten Wurzeln schlagen. Wie viele hunderttausend Gründe, die den Zusammenbruch beweisen, die uns dazu bringen, die Entscheidung zu treffen, den Stamm zu verlassen. Vielleicht eine für alle, die auf der Suche nach etwas sind, das sie an ihrem Ursprungsort nicht finden können, oder vielleicht ist es die eigene Sicherheit und Integrität, die sie zum Gehen zwingt. Sie alle haben gewichtige Gründe, manche freiwillig, andere nicht so sehr, manche auf der Suche nach Träumen, andere auf der Flucht, manche freudig und glücklich, als wären auf der anderen Seite geheime Schätze zu entdecken, andere schmerzhaft, quälend, manchmal fliehend. Sie alle fordern Mut, Durchhaltevermögen und Gelassenheit und werden von dieser Kraft angetrieben, die Begeisterung, Enthusiasmus oder Angst genannt wird. Starke Impulse. Mein Grund ist von zweitem Typ, nämlich der Flucht. Und natürlich ist es nur ein Wassertropfen, der sich in das unendliche Meer der Migration mischt, das mit allem von Tropfen individueller und in besonderer Geschichten akkumuliert. In Kolumbien verschlechterte sich die Atmosphäre in den späten 80er und frühen 90er Jahren dramatisch. Die politische Lage, die allgemeine Kriminalität und der illegale Drogenhandel führten zu einer katastrophalen Kombination aus Angst, Gewalt, Unsicherheit und Entführungen. Tragische Nachrichten waren zunächst weit weg, etwas, das anderen widerfuhr. Man schenkte ihnen einen Moment lang Aufmerksamkeit und natürlich lösten sie Angst, Schmerz und Empörung aus. Aber nach einer Weile verblasste es auch im Gedächtnis, denn es war weit weg, es ging um andere, die weit entfernt waren. Ich denke immer an die Szenen in Dokumentarfilmen, in denen Zebras rennen, wenn sie von Löwen gejagt werden. Sie rennen weg, ohne sich umzuschauen, verfolgt von etwas, was viele von ihnen gar nicht sehen, aber sie rennen, weil die anderen rennen und sie wissen, dass sie rennen müssen. Wenn die Aufregung vorbei ist, sehen sie, dass die Löwen eins gefangen haben, bleiben stehen und grasen weiter. Die tragischen Nachrichten betreffen nicht mehr die Nachbarn, sie beginnen, in dein Zuhause einzudrängen. Die Situation begann unhaltbar zu werden. Angst breitete sich aus, es gab kein Geborgenheitsgefühl mehr. Zu diesem Zeitpunkt begann die Möglichkeit, wegzugehen, langsam konkrete Gestalt anzunehmen. Wohin? Wie? Wann? Was müssen wir tun, um dorthin zu kommen? Wo auch immer man uns aufnimmt, habe ich mir selbst gedacht, egal wie, so bald wie möglich. Ich bin schon gestern weggegangen, auch wenn es illegal war. Mein Bruder ist 2001 als Erster gegangen, meine Schwester folgte mit ihrer Familie 2003 und ich mit meiner 2005. Der letzte Zweig des Stammbaums meiner Eltern, der in Kolumbien lebt. Wie viele Zweige dieser 6,7 Millionen Landsleute, die beschlossen haben, das Land freiwillig oder gezwungenermaßen zu verlassen, müssen von ihren Bäumen abgebrochen sein. Wie viele wirklich dramatische Geschichten, manche davon sehr tragisch, für diese Ersten verursachen, denn einige wenige zu verantworten haben? Eine weitere Diaspora in den Annalen der Geschichte. Ich hoffe, dass die Namen so viele unnötiger und banale Grausamkeiten durch einige wenige, die sich in kurzsichtiger Gier von anderen geschaffenen Reichtümern waden, offenbar werden. Während meiner Spaziergänge, als ich mich in dem Land etablierte, das mir die Tür öffnete, vergaß ich oft meine Gründe, die mich dazu gebracht hatten, das zu verlassen, von dem ich dachte, es gehöre mir. Mein Land. Und ich spielte die Geschichte in meinem Kopf immer wieder durch. Wenn ich jedoch in Ruhe darüber nachdenke, war es tatsächlich mein Land, das ich in Eile, Angst und mit Hoffnung verließ. Ja, ich bin dort geboren, aber ist es wirklich mein Land, dein Land? Ist dieses oder jenes Land wirklich eine individuelle Zugehörigkeit? Meine Schlussfolgerung nach meiner eigenen Migrationserfahrung ist, dass kein Land wirklich zu uns gehört. Natürlich sind wir in dem einen oder anderen Land heimisch, aber es hat nie zu uns gehört und wird nie zu uns gehören. Ich habe meinen Baum losgelassen, um meinem Essen die Freiheit zu geben, mit einem starken Schmerz in der Seele, aber mit der Gewissheit, das Richtige getan zu haben. Ich lebe weit weg von dem Ort, an dem ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin, aber ich lebe in täglicher und ewiger Dankbarkeit für den Wald, in dem ich gelebt habe, für die Schönheit der Silberbäume, mit denen ich verwurzelt bin, und mit der Hoffnung, dass meine Zweige sich überall dort ausbreiten können, wofür sie sich freiwillig entscheiden, wo sie ihr Herz lassen und ihr Zuhause errichten wollen.
Tanto por sanar. Vielleicht überschätzen wir unseren Handlungsspielraum, weil wir so weit von Kolumbien entfernt sind. Oder vielleicht ist es die Tatsache, dass wir etwas gesehen haben, was 99% der Kolumbianer nicht gesehen haben, die uns von dem träumen lässt, was unmöglich scheint. Ein Land in Frieden. Ich fürchte, dass eine mögliche Heilung bedeuten wird, dass ich meine hochgeschätzte Fähigkeit, mich über jede willkürliche Handlung zu empören, zum Schweigen bringen muss. Ich möchte nicht, dass die Ungerechtigkeit zu einer Landschaft wird. Da die Friedensgespräche in Havanna ohne Feuerpause verhandelt wurden, muss die Heilung, die ich brauche, vielleicht auch ohne die der Ungerechtigkeiten geschehen. Obwohl es bisher keine Zeit für Trauer gab, wird es irgendwann eine Zeit der Trauer geben müssen. Vielleicht ist jetzt die Zeit dafür gekommen.
Fragmente. Reisen und Briefe von Olga Ortiz. Ich wollte gerade das internationale Abfluggate durchqueren, als mein Bruder mich aufhielt, um mir die schwarze Tasche mit all meinen Reisedokumenten zu geben. Ich hatte sie vergessen, als ich meine Familie, Freundinnen und ArbeitskollegInnen zum Abschied umarmte. In diesem Moment sah ich mich mit den Gesichtern derer konfrontiert, die gekommen waren, um sich von mir zu verabschieden. Ich schaute meinen Bruder an und merkte, dass ich einen weiteren Abschied nicht ertragen konnte. Er verstand, nickte mit dem Kopf, reichte mir die Aktentasche und ich ging. Ich hatte eine 5-monatige Reise vor mir. Zunächst nach London, dann nach Deutschland, in die Schweiz, in die Niederlande und schließlich nach Italien, wo ich mich mit meiner älteren Schwester treffen würde. Ich hatte von dieser Reise geträumt und wollte eine Reihe von Gesprächen und Treffen über die Frauenarbeit in Kolumbien durchführen. Es war das erste Mal, dass ich eine so lange Reise antrat. Und die 5 Monate, die ich weg sein würde, kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Ich fragte mich, wie ich mein Leben in Bogotá aufgeben sollte. Was ich mit der Wohnung, den Möbeln, meinen Büchern, meiner Musiksammlung, meiner Familie, meinen FreundInnen, meiner Therapie und meiner Diplomarbeit machen sollte. Mir selbst fielen 1000 Gründe und Ausreden ein, warum ich mich nicht bereit und in der Lage fühlte, wegzugehen. Ich wollte nicht wirklich weggehen, weil ich mich zu dieser Anstrengung nicht in der Lage fühlte. Weder hatte ich diesen Traum, noch hatte ich mir vorgenommen, den Atlantik zu überqueren, um das alte Europa zu sehen. Es war eher ein netter Fluchtplan, der es mir ermöglichen würde, mich von vielen Dingen zu lösen, die mich bedrückten und mich zu einem misstrauischen und ängstlichen Wesen machten. Wie war ich an diesen Punkt gelangt? Während der Monate außer Landes und nach so vielen neuen Gesichtern, Städten mit der Vielfalt der WeltbürgerInnen, die sich in Straßen, Bars, Cafés und Museen drängten, reiste ich nach Italien, um meine Schwester Christina zu besuchen, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Von Christina verabschiedete ich mich an einem grauen Nachmittag am Flughafen El Dorado. Ich war 9 Jahre alt und meine Schwester 24. Christinas Abwesenheit hatte mich mit dem Schreiben verbunden. Mein Vater ermutigte mich und ich begann, ihr Briefe zu schreiben. Zuerst war es ein halbes Blatt eines Notizbuches, das ich zusammen mit dem meines Vaters in den Umschlag steckte. Dann ein ganzes Blatt. Dann 2. Dann 3. Mein Brief war schon so schwer, dass ich einen eigenen Umschlag brauchte. Schließlich bekam ich ein sehr leichtes, fast durchsichtiges Papier. Und so konnte ich ihr mehr schreiben. Nach all den Emotionen der Wiederbegegnung, nach dem Erzählen der zurückgehaltenen Geschichten, nach ihren und meinen Fragen, führte sie mich in ein kleines Zimmer in ihrem Haus, wo ein gerahmtes Foto von Bogotá an der Wand hing, Kunsthandwerk, Geschenke, Souvenirs. Und sie sagte mir, dass sie dort saß, um zu lesen. Und ja, dort zwischen ihren Büchern waren alle meine Briefe und die Postkarten meines Vaters. Seit dieser ersten Europareise, die mir eine Atempause verschafft hatte, sind fast 25 Jahre vergangen. Es war eine Auszeit und ich habe die Ereignisse, die mir widerfahren waren, zur Seite gelegt. Wie ein Satz mit Auslassungspunkten, um sie zu ordnen, liegen zu lassen und mein Leben fortzusetzen. Nach meiner Rückkehr, nach mehreren Monaten im Ausland, wurde mir klar, dass sich die Situation in unserem Land nicht geändert hatte. Aber ich hatte mich verändert. Und obwohl immer noch Straffreiheit herrschte, begann ich, sie anders zu erleben. Ich lebe seit 5 Jahren in Berlin. Ich hätte mir nie vorstellen können, hier zu leben. Aber nach einer langen Zeit der Fernbeziehung beschlossen wir, eine Zeit lang in Deutschland zu leben. Es sollten 3,5 Jahre sein, aber jetzt sind es schon 5 Jahre. Und die Pandemie hat unsere Pläne stark verändert, weil sie uns daran hinderte, nach Kolumbien zu reisen. Sie hat mich mit der Möglichkeit eines längeren Aufenthalts konfrontiert. Es ist etwas anderes, übergangsweise in einem Land zu sein, als in einer Realität zu landen und festzulegen, dass dies dein Lebensmittelpunkt sein wird oder dass dies der Ort ist, an dem du leben wirst. Hier in Deutschland sehe ich mich nicht in den Gesichtern der Menschen. Ich sehe mich anders, mit einer anderen Hautfarbe. Oft kann ich ihre Mimik nicht deuten und noch weniger ihren Sinn für Humor. Aber wir haben auch Dinge gemeinsam, die in den Straßen und Museen Berlins ausgestellt und erzählt werden. Die Spuren eines Krieges, der die Entmenschlichung von NonkonformistInnen, Oppositionellen, Sinti und Roma, homosexuellen oder jüdischen Menschen förderte, um ihre Auslöschung zu rechtfertigen und die Unterwerfung von Menschen durch Angst und Terror.
Memoria. Die Sonne reflektiert ihr grelles Licht auf den immer noch rauchenden Lauf der Pistole mit Elfenbeingriff. Meine 5-jährigen Augen musterten das tödliche Objekt in Ehrfurcht und Angst. wanderten zu der blutigen Hand mit den steifen Fingern und dem dazugehörigen massigen Körper, der in einer Blutlache auf dem Bürgersteig lag. Dann nahmen meine kindlichen Augen die gesamte Szene wahr. Zwei weitere, ebenfalls blutüberströmte Leichen mit Pistolen. Drei brutal ermordete Leichen. Und dieser seltsame stechende Geruch. Der Geruch von frischem Blut und Schießpulver. Der Geruch des Krieges, der Geruch des Todes. Meine Mutter schubste uns und schrie uns an, damit meine beiden Brüder und ich, drei hypnotisierte und gleichzeitig verängstigte Kinder, diese Szene nicht sehen. Sie versuchte uns aus diesem Theater des Horrors herauszuholen. Es war Sonntag und wir gingen zur Frühmesse in der Kirche Jesus Obrero in Cali. Es war das erste, aber nicht das letzte Mal, dass ich mit Szenen und Bildern von gewaltsamen Todesfällen in dieser Stadt und diesem Land konfrontiert wurde, in dem es so viele davon gibt. Diese Bilder von Tod und Gewalt und andere, die während meines Lebens in Kolumbien vor meinen Augen geschahen, bevor ich den langen Weg der Diaspora nach Europa antrat, wurden in meinem Gedächtnis in Form von Träumen und Albträumen wiederverwertet, die die Nächte meiner gesamten Kindheit und darüber hinaus bevölkerten und noch immer in meinem Unterbewusstsein leben, bereit jeden Moment zuzuschlagen. Walter Taylor.
Nach diesem letzten Beitrag Walter Telos verabschieden wir uns aus dieser Folge von Voces en el Exilio, Stimme im Exil. Wir danken alle Autorinnen und Autoren dafür, dass sie ihre Texte mit uns teilen und das Unbeschreibliche in Worte fassen. Wir hoffen, dass wir dieses Mal mehr Menschen mit unseren Stimmen erreicht und damit dem Phänomen Exil und Migration Anerkennung verschafft haben. Die Wahrheitskommission hat sich intensiv dafür engagiert, dass die Gesellschaft das kolumbianische Exil anerkennt, also die Menschen, die das Land wegen des bewaffneten Konflikts verlassen mussten. Weitere Informationen könnt ihr auf der Webseite comisiondelaverdad.co finden. Bis zur nächsten Folge von Voces en el Exilio. Dieser Podcast wurde koordiniert von Ana Maria Linares und Nicole Olsen. Moderation Daniela Forero. Audiobearbeitung Claudia Butsche. Weitere Informationen über andere Initiativen in deutscher Sprache findest du unter comisionverdad-eu.org und auf Instagram unter nordalemania-sef20.